Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 26. April, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus, schön, dass ihr auch dabei seid.
Ja, wir haben auch in dieser Woche wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wie viel Funke steckt in den letzten 6 Kölner Bundesliga-Punkten?
Alexander Zverev berichtet über Ellenbogenprobleme, Pandemie, Sorgen und seine Favoritenrolle bei den BMW Open in München.
Und NBA-Star Dennis Schröder erklärt uns, warum er sich nicht impfen lässt.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights dieses Tages.
Und eine Frage des Tages haben wir ja auch noch. Stand jetzt ist sie noch nicht getroffen worden, die Trainerentscheidung bei Werder Bremen. Heute wollen die Chefs nochmal beraten und bis Dienstag dann die Entscheidung treffen, ob sie trotz 7 Niederlagen in Folge mit Trainer Florian Kohfeldt in den Saisonendspurt gehen oder ihn vor den letzten 3 Spielen dann doch noch feuern.
Ja, also aktuell liegt Werder mit 30 Punkten auf Rang 14. Klingt erstmal gut. Allerdings hat die Hertha auf Platz 17 mit 26 Punkten noch 3 Nachholspiele zu bestreiten. Der Tabellenplatz ist damit Stand jetzt kein Stück aussagekräftig, aber unsere Meinung ist, ich finde, schon aussagekräftig, Malte. Und auf den Punkt, Kohfeldt jetzt feuern oder nicht, 2 Meinungen in 40 Sekunden. Fang du mal an.
Also es spricht eigentlich nicht mehr sehr viel für Kohfeldt. 7 Niederlagen in Folge, Werder steht quasi wieder da, wo sie vor einem Jahr auch standen, aber jetzt noch den Trainer wechseln, 3 Spieltage vor Saisonende. Also das würde aus meiner Sicht auch nichts groß mehr verändern, nur unnötig Geld kosten. Und vor allem, wer sollte den Job denn machen? Gut, Thomas Schaaf wird diskutiert, aber der ist ja auch schon ewig raus aus dem aktiven Trainergeschäft. Und mal ehrlich, liegt die Misere wirklich nur am Trainer oder gibt der Kader einfach nicht mehr her? Werder hat keinen Torjäger, die haben keinen Spielgestalter, die haben keinen Abräumer und keinen fitten Abwehrchef und der Torwart, naja gut, lassen wir das. Was soll da mehr drin sein als Abstiegskampf? Ich würde es mit Kohfeldt weiter durchziehen, aber dann am Saisonende in jedem Fall sagen, jetzt ist Schluss, wir starten neu und zwar nicht nur auf der Bank.
Ich gebe dir recht, Malte. Also ich denke, eine Trennung vor Saisonende würde wahrscheinlich ordentlich Geld kosten und die Vergangenheit zeigt, dass Werder solche Situationen gerne aussitzt. Wir erinnern uns an Thomas Schaaf, der 2013 nach 14 Jahren Werder einvernehmlich gefeuert wurde. Zumindest wollte er sich am letzten Spieltag gar nicht mehr auf die Trainerbank setzen. Also das ist so ein bisschen ein Habitus bei Werder und genau so ist es ja jetzt auch. Das ewige Treue schwören am Osterdeich ist aller Ehren wert. Sucht im Profigeschäft seine desgleichen, aber man verpasst oft den richtigen Zeitpunkt. Also es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für sowas, aber oftmals verpasst man auch eine gute Gelegenheit dazu. Der Kader ist, ich gebe dir recht, desolat. Mit dem kannst du nichts reißen und willst du darauf warten, dass die Mannschaft mal für den Trainer spielt und irgendwann mal doch wieder besser ist? Ich weiß es nicht. Zum Saisonende wäre es der diplomatischste Weg. Ein Abgang mit Stil. Aber ich glaube, die Mannschaft braucht auch mal so einen Tritt in Allerwertesten, dass ihr Trainer, für den sie doch so gerne spielen, durch ihre Leistung gefeuert wird. Also von mir aus gerne auch vorzeitig, aber es wird nicht stattfinden. Ich glaube, das steht fest.
Gucken wir mal, was kommt. Sie haben ja auf jeden Fall Glück bei Werder, dass Bielefeld gegen Gladbach so richtig auf den Sack gekriegt hat, 0:5 verloren hat. Von daher ist die Bielefelder Arminia nicht noch davongezogen oder zumindest an Werder vorbeigezogen. Gucken wir mal, was da noch kommt. Was denkt ihr denn zur Personalie Trainer in Bremen? Sollte man ihn feuern oder nicht? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer an die 0331 298 5028, 0331 298 5028. Ganz wichtig, nur Sprachnachrichten senden und mit den Worten Stand jetzt in eurem Namen einleiten. Dann können wir die Nachricht auch vernünftig zuordnen.
Analyse.
Stand jetzt scheint es so, als würde der 1. FC Köln in der Bundesliga doch noch die Kurve kriegen. Nach 3 Niederlagen in Folge gewannen die Geißböcke jetzt erst unter der Woche gegen Leipzig und dann am Wochenende auch gegen Augsburg. 6 ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. In der wegen der Hertha-Quarantäne etwas verzerrten Tabelle liegen die Kölner damit aktuell auf Platz 16. Aber wie sind diese 6 Punkte denn jetzt einzuschätzen? Wie viel Friedhelm Funkel steckt in denen? Kann man aus diesen Punkten Rückschlüsse auf die Frage ziehen, was macht Funkel denn jetzt besser als Gisdol? Unser Trainerexperte Olli Helbig schätzt das mal für uns ein.
Ja, das ist eine Frage, die man sportlich eigentlich fast gar nicht fair beantworten kann. In der kurzen Zeit kann Friedhelm Funkel eigentlich sportlich oder aus fußballerischer Sicht noch gar nicht so viel verändert haben. Demzufolge sind die Erfolge jetzt gegen Leipzig und Augsburg natürlich auch schwierig zu bewerten. Ich sehe es eher aus der mentalen Schiene. Vielleicht hat sich bei Gisdol auch einfach irgendwann aufgerieben. Wenn wir uns mal zurückerinnern, die Beginne von Gisdol bei Köln waren ja ähnlich gut. Er hat die Kölner dann gerettet, aus dem Keller geführt, den Klassenerhalt geschafft und war da auch der große gefeierte Held. Genießt auch, soweit ich es mitbekommen habe, auch immer noch große Beliebtheit in der Kölner Fanszene. Aber vielleicht war es dann auch einfach irgendwie totgeredet. Vielleicht erreichst du dann die Mannschaft auch irgendwann nicht mehr. Die Situation damals bei Gisdol, ähnlich wie jetzt bei Funkel, du kommst halt eben als Retter. Du willst was bewegen, du bist Teil des Neuanfangs und jetzt Gisdol war eben jetzt Teil des Problems. Also er ist da mit reingewachsen, er hat die Entwicklung mitgeprägt und ja mit durchlebt. Deswegen ist es, glaube ich, eher aus der mentalen Schiene zu sehen. Und Funkel ist ein alter Hase, der hat schon so viel mitgemacht und so viel erlebt, so viel gesehen im Fußball. Der weiß natürlich, welche Knöpfe er da drücken muss, um bei den Spielern auch wieder eine gewisse Lockerheit reinzubringen. Und wenn du dann mit dem Rücken an der Wand stehst und vielleicht auch nichts mehr oder nicht mehr viel zu verlieren hast in dem Sinne und die Mannschaft dann auch einfach mal von der Leine lässt und ein bisschen mutiger agieren lässt, vielleicht auch einen Ticken aggressiver, dann hast du vielleicht auch mal Glück jetzt eben wie Funkel und dann läuft das Ganze eben wieder so ein bisschen besser nach vorne. Eine wirkliche Bilanz ziehen, damit sollte man wirklich bis zum Saisonende warten, aber es freut mich ungemein für Friedhelm Funkel und für den Traditionsverein Köln, dass sie jetzt dann doch nochmal mitspielen und nochmal mitmischen im Abstiegskampf.
Damit bleibt da unten im Keller also weiter viel Spannung drin. Trainerexperte Olli Helbig war das mit seiner Einschätzung. Stand jetzt zum Aufwind beim 1. FC Köln. Danke Olli. Abgerechnet, du hast es gesagt, wird dann natürlich erst am Saisonende.
Stand jetzt aktuell.
In dieser Woche startet Alexander Zverev bei den BMW Open in München, bei einem Turnier also, das er 2017 und 18 schon mal gewonnen hatte und bei dem er in diesem Jahr an Nummer 1 gesetzt ist. Im Interview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, hat Zverev vorausgeblickt auf die Turnierwoche und wir können feststellen, die Laune bei ihm ist gut, aber der Ellbogen, der macht Sorgen beim trotzdem Favoriten, der diese Rolle aber auch gerne annimmt, wie er selbst sagt.
Klar, ich sehe mich schon als Favoriten, aber natürlich kommen viele Sachen dazu, natürlich Gesundheit und so weiter und die Form auch, in denen die anderen Spieler auch sind.
Apropos Gesundheit, Zverev plagt sich ja schon länger mit Ellbogenproblemen herum. Davon erzählte er dann auch auf seiner Pressekonferenz vor Turnierstart.
Jetzt ist es so Zeit, wo es wieder eigentlich in Ordnung ist. Ich muss natürlich immer noch vorsichtig sein, aber es ist auf einem guten Weg. Sonst hätte ich auch nicht in Monaco spielen können. Mit jedem Tag wird es eigentlich besser und besser. Das muss halt erstmal komplett verheilen. Deswegen, das braucht halt ein bisschen Zeit. Aber sonst, sobald es weg ist, sagen auch die Ärzte, so sollte es eigentlich nicht wiederkommen.
Nicht wiederkommen, aber ganz weg ist es Stand jetzt ja auch noch nicht. Wobei behindert die Blessur Zverev denn jetzt noch am meisten?
Aufschlagen und alles, was in meinem Kopf ist, ist schwierig.
Das Gegenteil von schwierig ist dagegen, wieder in der Heimat zu spielen, sagt Zverev gegenüber dem SIT.
Sehr angenehm, wieder in Deutschland zu sein. Es ist sehr angenehm, in der Heimat zu spielen. Die letzten beiden Turniere, die ich hier in Deutschland gespielt habe, waren sehr erfolgreich für mich in Köln. Deswegen hoffe ich, dass es heute so weitergeht hier für mich. Natürlich habe ich unglaubliche Erinnerungen hier auf diesem Platz. Ich habe schon zweimal das Turnier gewonnen, meinen ersten deutschen Titel hier geholt. Deswegen kommt da schon vieles hoch und man möchte den Erfolg natürlich weiterführen.
Und das trotz der immer noch schwierigen Situation. Klar, Tennisspieler sind privilegiert, auch in der aktuellen Corona-Situation. Doch spurlos geht die Pandemie auch an ihnen nicht vorbei.
Wir sind ja seit 9 Monaten eigentlich jede Woche in der Bubble drin. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Wir dürfen nicht mit der frischen Luft so atmen, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, das, was so ein paar Spieler mental sich schwer tun. Um ehrlich zu sein, habe ich mich auch schwer getan bei manchen Wochen dieses Jahr schon. Rotterdam war eine Woche, wo ich gedacht habe, ich drehe durch, weil es war auch noch so ein Hallenturnier, das heißt, du siehst überhaupt die Außenwelt nicht. Deswegen gibt es schon ein paar schwierige Momente, deswegen hoffen wir, dass wir bald auch mehr Freiheit bekommen und bald auch wieder zur Normalität zurückkommen.
Und Zverev ist da keine Ausnahme, auch sein Kollege und guter Kumpel Dominic Thiem hat damit so seine Probleme. Vor 7 Monaten war er noch der strahlende Held nach seinem Grand-Slam-Sieg in New York gegen Zverev, aber aktuell steckt Thiem in einem Loch, wie er auch selbst gesagt hatte vor wenigen Tagen. Er plagt sich mit Motivationsproblemen, wie Zverev berichtet.
Ja, ich meine, Dominic ist ein perfektes Exempel so ein bisschen, weil er hat die US Open gewonnen und danach tut er sich wirklich sehr schwer, einfach nur mit der Pandemiesituation. Ich habe mit ihm auch bisschen geredet und ihm geht's gut. Ich denke, dass er auch wieder stark zurückkommen wird, aber die Motivation ist schon eine Sache, die gerade schwer ist in solchen Zeiten.
Alexander Zverev im Interview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID. Zverev hat zum Start ins Turnier in München ein Freilos in der ersten Runde, wird dann erst in der zweiten in das Turnier einsteigen.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir haben sportliche Geburtstagskinder und wir schauen zurück, was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte. Wir nennen das Stand jetzt Dreierkette. Los geht's.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Turner Lukas Dauser, denn der hat bei der Turn-EM in Basel Bronze am Barren gewonnen und er war als Bester der Qualifikation in das Finale eingezogen, musste dann dort aber Ferhat Acan und David Beljavski den Vortritt lassen. Das soll seine Leistung aber nicht schmälern. Lukas Dauser hat nämlich jetzt die erste Medaille der deutschen Mannschaft überhaupt bei dieser EM gewonnen und das ist schon mal ein Top des Tages wert.
Flop des Tages sind dagegen die Spurs aus Tottenham, nicht weil sie im Liga-Pokalfinale in England gegen Man City verloren haben. Das kann natürlich passieren, aber die Frage ist, wie verliert man dagegen? Denn sie haben ihren Pokalfluch wieder nicht brechen können. Sie haben seit 2008, als sie ihren letzten Titel holten, in Finalspielen nichts Zählbares mehr auf die Anzeigetafel gebracht. Sie standen seitdem in 4 Endspielen und verloren jedes Mal, ohne auch nur ein einziges Tor zu erzielen. Und das ist alles in allem ein ziemlicher Flop.
Und ein Final Jinx nennt man das, glaube ich, in England. Aber zu dem Spiel habe ich noch eine Statistik, nämlich die von Pep Guardiola. Für den war es jetzt der 30. Titel seiner Trainerlaufbahn, der 4. Liga-Cup mit City in Folge. Und Pep gewinnt im Schnitt alle 23 Spiele einen Pokal. Finde ich erstmal sehr beeindruckend, obwohl Hansi Flick lacht wahrscheinlich nur drüber.
Ja, richtig. Also, obwohl, also richtig glücklich sein am Samstag nach der Schlappe in Mainz ja auch nicht wirklich aus. Ne? Aber gut, das gegen Mainz, ne? Ja, das ist schon böse.
Lief bei den Bayern sportlich generell nicht an diesem Wochenende. Die Bayern in der Bundesliga verlieren sie gegen Mainz. Die Basketballer kriegen eine 62-100 Abreibung gegen Alba. Nur die Damen reißen es raus. Halbfinale Hinspiel, Champions League gegen Chelsea, ne? 2-1.
Richtig. Zum Glück gibt's noch die Frauenmannschaft. Die haben das 2-1 gewonnen gegen Chelsea und damit eigentlich die Türe ganz weit für das Halbfinale in der Champions League aufgestoßen. Na, immerhin.
Hätte sogar noch höher ausgehen können. Aber gut, man will jetzt nicht noch das Haar in das Besuchen. Immerhin ein Erfolgserlebnis für die Bayern dann doch noch an diesem Wochenende.
Geburtstagskind des Tages.
Ach, wir sagen auch heute wieder Happy Birthday euch allen, die heute Geburtstag feiern. Und wir wollen mal so ein kleines bisschen gucken, wen es denn da so sportlich heute trifft. Wer hoffentlich ein bisschen was zu feiern hat. Also wir gucken mal auf unsere sportlichen Geburtstagskinder.
Ein Feuerwehrmann feiert heute Geburtstag, seinen 66. Nämlich Peter Neururer. Ja, der Kulttrainer, wie ihn viele nennen, hatte ich mal vor 14 Jahren interviewen dürfen und da stellte er sich dann quasi vor als Peter Neururer Bundesliga-Trainer, nicht aktiv aktuell, sondern in der Warteschleife. Da ist er immer noch, also oder wieder, sagen wir es so. Aktuell, der hofft immer noch auf Anstellung, war ja schon bei Rot-Weiß Essen, war bei Alemannia Aachen, war bei Schalke 04, war beim VfL Bochum. So richtig lange war er nirgendwo im Amt. Am längsten hielt es ihn dann noch bei den Bochumern oder die hielten es am längsten mit ihm aus. 3,5 Jahre war er da und ja, wurde dann sogar noch ein zweites Mal verpflichtet, irgendwie 10 Jahre später. Aber seine große Liebe ist der FC Schalke. Da wäre er gerne nochmal hingefahren mit seinem Porsche. Er hätte seinen Porsche da nochmal vor der Arena geparkt. Aber an den hat man nicht gedacht, als man jetzt nach einem Trainer suchte.
Jetzt haben wir ein Geburtstagskind, die auf den klangvollen Namen Stefanie Graf hört. Nein, nicht unsere Tenniskönigin. Stefanie Graf ist eine ehemalige österreichische Leichtathletin. Sie wird heute 48 Jahre alt. Ihre größten Karriereerfolge, naja, also in den 2000ern war sie gut. Sie feierte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney einen großen Erfolg. Da gewann sie nämlich die Silbermedaille im 800-Meter-Lauf. Im Juni 2010 verhängte die NADA eine zweijährige Dopingsperre gegen Graf. In einer Erklärung der NADA hieß es, Graf wollte sich Eigenblut zu Zwecken der Leistungssteigerung abnehmen lassen. Das kennt man ja auch, das kannte man zum Beispiel ja auch aus dem Radsport. Graf selber erklärte jedoch, sie habe sich tatsächlich Blut abnehmen lassen, dies aber nicht zurückgeführt. Na gut, trotzdem war es der Dopinggedanke, also 2 Jahre Sperre.
Aber heute Geburtstag, genau wie Handballerin Emily Bölk. Die wird heute 23. Sie gilt als eines der größten Handballtalente in Deutschland, wurde 2018 und 2019 jeweils Handballerin des Jahres auch und wechselte im letzten Jahr zum ungarischen Topverein Ferencváros Budapest. Und sie stammt aus einer Familie voller Leistungssportler. Ihre Mutter Andrea, die war ebenfalls Handballerin, sogar Nationalspielerin und Weltmeisterin. 1993 holte sie mit der deutschen Damennationalmannschaft den Stand jetzt letzten WM-Titel einer deutschen Handball Damenmannschaft.
Na, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Und natürlich sagen wir auch allen anderen alles, alles Liebe und alles Gute. Habt einen wunderschönen Geburtstag und lasst euch ordentlich feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 26. April? Jetzt gibt's diese Geschichten.
1876, am 26. April, da wurde in Dänemark, in Kopenhagen, der Boldklub gegründet. Ein Fußball-, Cricket- und Tennisverein. Der Club ist der älteste Fußballverein Nordeuropas und wurde später dann durch die Fusion mit dem Boldklub von 1903 zum FC Kopenhagen umbenannt. Und dieser Boldklub 1903, der hat allen Bayern-Fans mal sehr, sehr wehgetan. Damals, 1991, den FC Bayern nämlich mit 6:2 abgeschossen und die Bayern aus dem UEFA-Cup rausgeworfen. Das war einer der ganz vielen negativen Höhepunkte der damaligen Bayern-Chaos-Saison. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ja, ich weiß es zwar nicht mehr wie gestern, dazu ist es schon ein bisschen her, aber trotzdem, da hatten sie auch richtig Schied am Schuh. Kopenhagen ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie in Europa also wirklich alles wegreißen, was es so gibt. Aber gut, war halt so. Gucken wir mal auf unseren nächsten geschichtlichen Eintrag, denn auch in Spanien wurde an einem 26. April ein Fußballverein gegründet, und zwar Atlético Madrid. Anfangs bildeten die Madrilenen noch einen gemeinsamen Club mit Athletic Bilbao. 1903 spalteten die sich allerdings ab und gründeten dann ihren eigenen Verein. Die Akteure von Bilbao traten in einem Copa del Rey-Spiel ohne einen Spieler aus Madrid an. Und darauf reagierten die Madrilenen erbost und gründeten dann ihren eigenen Verein. Die Erfolge heutzutage geben ihnen dann auch recht.
Stand jetzt aktuell.
Sollten sich Olympiateilnehmer vor ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio gegen Corona impfen lassen, beziehungsweise sollte man sich generell impfen lassen, wenn man die Möglichkeit dazu hätte? Andreas Wumm und ich haben an dieser Stelle ja schon oft unsere Meinung klar gemacht, hier mit der Nadel, je eher, desto besser. Aber das sehen nicht alle so. Dennis Schröder zum Beispiel, Basketballer bei den LA Lakers, der hat die Impfmöglichkeit in den USA bisher nicht in Anspruch genommen. Das hat er in einer Interviewrunde erklärt, die der Sportinformationsdienst SID für uns mitgeschnitten hat.
Mit dem Impfen, das ist eine schwierige Sache für mich. Also ich bin, ich muss vorsichtig sein. Ich bin echt, also das ganze Team von uns wurde geimpft, außer ich glaube, Juan wurde nicht geimpft und ich. So, und das ist halt für mich ist schwierig, weil es ist, ich war ja jetzt auch Anfang der Saison, war ich draußen mit dem Protokoll, weil jemand im Mannhaus Corona, also positiv getestet worden ist. Und das war halt ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich könnte das jetzt nicht nochmal machen. Also wenn das jetzt halt so passieren würde, dann würde ich halt eine Series komplett zum Beispiel aussetzen.
Aber wenn ihn die Situation dann doch so belastet, wie er deutlich macht, warum geht er dann nicht einfach mit einem kleinen Pieks dieser Situation aus dem Weg? Ist ja eigentlich keine große Sache.
Ich bin immer einer, der nicht gerne Painkillers nimmt, weißt du, also Schmerzmittel und diese ganzen Sachen. Ich versuche da immer gerne ohne diese ganzen Sachen auszukommen.
Und er ist sich sicher, dass die Sicherheitsvorkehrungen, die die NBA trifft, die sein Team trifft, ausreichen, um ihn und andere entsprechend auch zu schützen. Seine Familie sei zu Hause, er im Hotel und werde zudem zweimal am Tag dort getestet. Also eigentlich kein Problem, sagt er.
Mehr als unsere Sicherheit kannst du nicht haben in unserer Saison. Also das dazu. Also mehr Sicherheit geht nicht. Deswegen mache ich mir keine Sorgen.
Mehr von Dennis Schröder fernab von Corona, also zur Saison und auch zu seiner Vertragssituation bei den Lakers, hört ihr dann in den nächsten Tagen hier bei uns bei Stand Jetzt.
Das bringt der Sporttag. Stand Jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den heutigen Sporttag. Wir haben ein paar Highlights für euch.
Ja, zweite Bundesliga-Nachholspiel vom 29. Spieltag Karlsruhe gegen Aue und 31. Spieltag Darmstadt gegen Bochum. Ist die Frage, ob das Highlights sind. Aber gut.
Gerade wollte ich sagen, ich entschuldige mich für diese Formulierung. Wir haben ein paar sportliche Eckdaten für euch. Lasst mich genau. So korrigieren. Gucken wir zur Premier League, 33. Spieltag, Leicester City gegen Crystal Palace.
Das ist zumindest oberer Tabellenbereich, ja, in der Premier League, ne? Leicester, oder, da will man ja nicht lästern, die sind ja immer ein Dritter.
Herrlich. Jetzt gucken wir mal Serie A, weil da ist eben ja auch, also da klingt schon auch mehr nach Fußball.
Das kann man auch durchaus vorzeigen, Lazio gegen Milan, das ist ja auch immerhin das Spiel, Sechster gegen Dritter.
Und wir gucken schnell noch zum Snooker, die Weltmeisterschaft in Sheffield, da geht's in die zweite Woche.
Tennis wird ja auch noch gespielt, habt ihr vorhin schon gehört, mit Alexander Zverev, beziehungsweise der spielt ja heute noch nicht, der hat ja noch Freilos, der darf sich das Ganze noch in Ruhe angucken, aber dann ist er morgen sicherlich wieder am Start und da sind wir dann auch wieder dabei.
Alles selbstverständlich, ab 7.07 Uhr sind wir für euch da und werden mit euch wach, hoffe ich zumindest. In der Zwischenzeit abonniert bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Rezensiert ihn sehr gerne und gibt uns auch Sterne bei iTunes. Über 5 freuen wir uns immer. Das war auch so mein Durchschnitt früher in der Schule. Hört also weiter fleißig meinsportpodcast.de und dann kann nichts schief gehen.
Solltest du morgen früh nicht wach sein, dann kriegst du was auf die Ohren, du von mir. Aber kein Podcast.
Oh. Okay, nimmst mir einen Kaffee weg. Das bringt ja auch nichts.
Den gieße ich dir sonst wo rein in die Ohren.
Ja, kein Kaffee ist auch keine Lösung. Nein, ohne Kaffee geht das nicht.
Aber ihr seid auf jeden Fall alle wieder da an den Endgeräten und deshalb gibt es von uns auch einen Gruß und einen Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.